Ja, Gottes Gnade ist groß über unserem Leben. Und wenn wir die Offenbarung lesen, jetzt auch zum Ende hin, wo von dem großen Gericht Gottes die Rede ist, da ist es immer wieder im Wechsel. Wir sehen den Himmel und wir sehen die Erde. Wir sehen diejenigen, die erlöst, errettet sind, herausgerettet sind aus dieser Welt, die vor den Thron Gottes geführt worden sind. Angefangen in Kapitel 4 von den 24 Ältesten, die dort vor Gott sind. Und ich glaube schon, dass man mit großer Sicherheit sagen kann, das ist ein Sinnbild für die Erlösten, Kinder Gottes aus dem alten und neuen Bund sind. Wir sehen die vielen, unendlich vielen in Kapitel 7, die aus der Bedrängnis heraus gerettet wurden. Und wir sehen letzten Endes auch in Kapitel 15 die Überwinder, die tatsächlich in dieser großen, schwierigen Zeit, wo jeder, der das Malzeichen des Tieres, das Zeichen des Tieres nicht angenommen hat, getötet werden wird. Wir sehen sie vor dem Thron Gottes anbeten, singen. Jakobus sagt zu uns, wenn du leidest, dann bete. Wenn du fröhlich bist, wenn es dir gut geht, dann singe Psalmen. Denen geht's gut. Die können singen. Uns fällt das Singen schwer, wenn es uns schlecht geht, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir leiden, wenn wir traurig sind, wenn wir entmutigt sind, wenn Depression auf unsere Seele fällt. Da fällt uns das Singen schwer. Und manchmal, wenn dann jemand ein fröhliches Lied anstimmt, dann klingt es wie Hohn in unseren Ohren. So haben die Israeliten das beschrieben im Exil, als sie in Babylon waren. Im Psalm 137 sagen sie, sie riefen uns zu, singt uns ein fröhliches Lied von Zion. Es war Verhöhnung. Wie können wir das Lied singen, wenn wir fern sind von Jerusalem? Es gibt eine Zeit zum Weinen, es gibt eine Zeit zum Lachen. Es gibt eine Zeit zum Trauern und zum Gebet, zur Klage. Und es gibt eine Zeit zum Singen. Und Gott hat uns gesagt, ihr werdet singen. Und deswegen sagt er, singt auch jetzt schon. Singt auch jetzt schon das neue Lied. Hier steht, sie singen das Lied des Mose. Stefan hat uns das so schön ausgelegt, hat das vor 2 Wochen alles einfach mal vorgelesen, dieses Lied, und ein paar Bezüge hergestellt. Aber sie singen auch das Lied des Lammes. Und das ist unser Lied. Das ist das Lied, was wir eben gesungen haben. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Wie tief muss Gottes Liebe sein? Das ist das Lied, was wir immer singen können, egal wie gut oder wie schlecht es uns geht. Und manchmal kriegen wir vielleicht den Mund nicht auf, weil die Tage schwer sind, das Leiden schwer ist. Aber durch Gottes Geist können wir sehen, was geistliche Realität ist. Wir können einen Blick in den Himmel werfen, wie Johannes das tut. Wir können unsere Zukunft sehen. Und wir sehen die Liebe Gottes in unserem Leben, trotz aller Leiden, trotz aller Schwierigkeiten. Und deswegen können wir dem Gebot Folge leisten. Das heißt, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Wodurch können wir das tun? Nur wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, sagt Paulus in Epheser 5. Und so sehen wir auch in Offenbarung immer wieder, Johannes, Jesus zeigt ihm nicht nur das Elend auf dieser Erde, das furchtbare Gericht Gottes über die Sünde, sondern er zeigt ihm immer wieder die Herrlichkeit Gottes im Himmel. die Freude derer, die erlöst sind. Und so schwankt oder so switcht sozusagen unser Blick immer hin und her, so wie in so einem Film, wo mehrere Schauplätze gezeigt werden. Zack, jetzt siehst du das, siehst du den Schauplatz, zack, jetzt siehst du wieder den Schauplatz. Und Stefan war vor 2 Wochen mit uns im Himmel. Wir gehen jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das Gericht Gottes in Kapitel 16, Offenbarung 16. Die Ausgießung des Zornes Gottes. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ja, wir sind so unvollkommen. Ich bin so unvollkommen. Und ja, ich weiß, ich habe den Zorn verdient. Wie du sagst, was nimmst du meinen Namen in den Mund und meinen Bund? Herr, ich bin nicht würdig, von dir zu sprechen, dein Wort in den Mund zu nehmen. Herr, wir sind nicht würdig, vor dir zu sein. Wir sind nicht würdig, uns denen gleichzustellen, die im Himmel stehen und singen, die überwunden haben. Wir sind hier und wissen, wir sind Sünder, Herr. Und bitten dich, dass du uns durch dein Blut reinigst. Dass du unsere Herzen ausrichtest auf dich. Wir danken dir für das Geschenk deiner Gerechtigkeit, dass wir dennoch kommen dürfen, auch obwohl wir nicht würdig sind. Dass wir dazugehören dürfen, obwohl wir es nicht verdient haben. Dass wir deine Kinder heißen dürfen. Herr, das ist alles Gnadengeschenk. Das hast du uns erworben, Herr. Wir wollen dich loben und preisen dafür und wollen dein Wort so annehmen und empfangen, wie wir es hier hören, Herr, wie wir es hier lesen. Und bitten dich, dass du unsere Herzen heute Abend zu dir ziehst, zu dir hinbewegst, uns ja das sagst, was du uns sagen möchtest, Herr. Danke, dass wir jetzt alles bei dir lassen können, alle Schuld, alles Versagen, alle Sorge, alle Not und dass wir ganz uns auf dich ausrichten können jetzt in deinem Wort. Amen. Offenbarung 16, Vers 1. Johannes schreibt, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den 7 Engeln sagen, geht hin und gießt die 7 Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Die Engel kommen mit diesen goldenen Schalen. In ihnen ist der Zorn. Und sie sind gehorsame Diener Gottes. Wisst ihr, wir sind manchmal voll, wir haben so eine Schale mit Zorn. Das ist nicht der Zorn Gottes, sondern es ist unser eigener Zorn. Und wie freuen wir uns, wie viel Genugtuung bereitet es uns, diesen Zorn über den Erstbesten auszugießen, der uns in die Quere kommt. Was hast du da gemacht? Warum machst du das? Wieso nervst du mich so? Die Engel sind ganz ruhig, sie sind Diener Gottes. Sie sehen auch das Elend auf dieser Erde, sie sehen die Sünde. Sie sind auch mit Gott zusammen zornig über die Sünde der Welt. Aber sie warten, bis der Befehl Gottes ergeht, um die Zornesschalen auszugießen. Diese 7 Engel sind vielleicht besonders aufgeregt. Sie haben einen besonderen Dienst im Endzeitgeschehen Gottes. Sie sind Teil dieses letzten Gerichtes über die Erde. Sie haben eine besondere Stellung. Warum haben sie diese besondere, ehrenvolle Position? Weil sie demütig sind. Weil sie Gott gehorsam sind, weil sie sich vollkommen unterordnen, weil sie nicht ihr eigenes Programm fahren. Selbst wenn es gerechtfertigt wäre, sondern sie warten. Möge Gott uns schenken, dass wir warten können. Da, wo unser Zorn tatsächlich berechtigt ist. Jakobus sagt uns, ein Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Gott ist langmütig, er ist langsam zum Zorn. Dieser Zorn, der sich hier ergießt über die Erde, in dieser heftigen Weise, wie wir das jetzt lesen, Gott hat lange gewartet. Gott hat viel Zeit gegeben. Immer und immer und immer wieder. Er ist langsam zum Zorn. Er will, dass wir ihm ähnlich werden, dass auch wir langsam zum Zorn sind. Dass wir nicht rauspreschen mit unserem Zorn. Gerade als Eltern, als Vater und Mutter, als Vater kann ich sagen, wie schnell ist man erregt durch das Verhalten der Kinder, wenn sie sich ungebührlich verhalten, wenn sie frech sind, wenn sie über Grenzen hinweggehen. Und aus dieser Machtlosigkeit, dass sie sich nicht an die Ordnungen des Hauses halten, bricht mein Zorn heraus und ich schreie die Kinder an. Sie sind ja auch schwächer als ich. Die haben ja keine Chance gegen mich. Obwohl, das ist so eine Sache, ne? Wenn so Kinder richtig aufdrehen, ne, dann denkt man manchmal, hey, ich habe überhaupt keine Chance. Wir sind nicht alleine als Eltern in der Erziehung unserer Kinder. Wir sind mit Gott. Gott ist mit uns. Er will uns befähigen. Er will uns leiten. Er will unsere Kinder erziehen. Und so ist es wichtig, dass wir in der Erziehung unserer Kinder auf Gott hören. Deswegen sagt Gott, jeder Mann sei das Haupt, oder der Mann sei das Haupt der Frau. Jeder Mann sei aber Christus untertan. Der Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Das ist so wichtig, Geschwister. Wenn Christus das Haupt, mein Haupt ist, wenn er regiert mit seinem Wesen, mit seinem Charakter, langmütig, geduldig, langsam zum Zorn. Und wenn meine Frau sich mir unterordnet, auch, ne, weil ich ja langsam zum Zorn, so ist sie auch langsam zum Zorn. Wie gesegnet sind unsere Kinder, wenn Christus das Haupt ist. Es geht immer wieder, das ist das, der Begriff, der sich durch die ganzen Evangelien zieht. Das, was Jesus verkündigt hat, ist das Reich Gottes. Es ist die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Und sie fängt in meinem Leben an. Wenn ich mich bekehre, wenn ich umkehre, wenn ich in sein Reich komme, dann bin ich einer dieser Engel, die hören, die schnell zum Hören sind, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Und das müssen wir aber auch. Wir müssen bereit sein als Eltern. Wir müssen auch bereit sein, sogar in der Gemeinde, als Gemeindeleitung, als große Geschwister, wenn die Zeit gekommen ist, etwas zu tun, was uns widerstrebt, die wir so harmoniebedürftig sind. Wir wollen nicht ein hartes Wort sagen. Wir wollen nicht Gericht ausüben. Und wir sind doch nicht berufen dazu, zu richten. Nein, wir sollen nicht richten, Geschwister. Aber wir sollen die Sünde beim Namen nennen. Wir müssen manchmal ein hartes Wort sprechen. Aber erst dann, wenn Gott es uns sagt. Und dann sollen wir aber auch gehorsam sein. Paulus sagt es, im 1. Korinther 5 könnt ihr das nachlesen. Paulus sagt, wie kann es sein, dass ihr Sünde in eurer Gemeinde duldet, die zum Himmel schreit, so verhalten sich noch nicht mal die Heiden unter euch, um euch herum. Ihr müsst handeln. Sie sollen jetzt den Grimm Gottes ausgießen auf die Erde. Vers 2. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Diese Plagen, sie erinnern uns teilweise an die 10 Plagen. Wir hatten das schon letztes Mal gesehen. Stefan hat das schon deutlich ausgelegt. Hier dieser Bezug, der auch zu der Befreiung Israels gezogen wird. Die Plagen über Ägypten sind sozusagen ein Typus, ein Vorbild für das, was das Gericht über die ganze Welt sein wird. Na, wir lesen und sehen, dass in der Bibel Ägypten für uns auch spricht von der Welt, von der gottlosen Welt, von der Herrschaft dieser Welt. Die erste große Weltmacht, wenn du so willst. Ägypten, die ihre Herrschaft ausübt in Gottlosigkeit, in Götzendienst, in Gewalt, in Unterdrückung. Und über diese große weltliche Macht, die größte weltliche Macht seiner Zeit, hat Gott sein Gericht ausgegossen, seine 10 Plagen. Und so kommen hier auch diese 7 Zornesschalen über die Erde. Und zwar hier wird uns daran erinnert, dass hier jemand regiert während dieser Zeit auf der Erde. Der Antichrist, eingesetzt vom Drachen, vom Teufel, regiert über diese Erde. Und er hat alle Menschen dazu gebracht, dass sie dieses Zeichen annehmen und das Bild, sein Bild anbeten. Und wir werden sehen im Verlauf dieser Zornesschalen, so wie das Gericht Gottes in dieser großen Bedrängnis bisher immer auch ein Gericht war, das zur Umkehr gerufen hat. Und es ist auch jetzt noch ein Ruf zur Umkehr in diesen Gerichten drin enthalten. Aber jetzt ist der Punkt, the point of no return, wie man so schön sagt, gekommen. Der point of no return ist in Kapitel 13 an dem Punkt, wo der Teufel sein Regiment in offenbart durch den Antichristen. Der point of no return ist der Punkt, wo du das Zeichen des Tieres annimmst, wo du dich niederwirfst und dem Herrscher dieser Welt dich auslieferst, seinem Plan folgst. Viele von uns haben das getan, letztendlich wir alle. Wir haben die Herrschaft dem Teufel übergeben. Auch wenn du nie ein Satansanbeter warst, so ist doch unsere Gottlosigkeit Teil des finsteren Systems Satans. Und in dem Moment, wo es offenbar wird, offensichtlich wird, er tatsächlich sichtbar wird im Antichristen, wo die heilige, unheilige Dreieinigkeit sichtbar für alle Menschen wird, ist der Punkt gekommen, wo es sich entscheidet. Du und ich, wir sind in die Klauen des Satans geraten, mehr oder weniger, ohne zu wissen, was wir tun. Das hat Jesus gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber er hat uns rausgerettet. Er rettet auch weiterhin raus. Er ist noch dabei zu retten, was verloren ist. Aber hier ist der Point of No Return gekommen. Diese ganzen Menschen, die dort auf der Erde noch leben, sie alle haben das Mahlzeichen des Tieres angenommen und haben sein Bild angebetet. Sie haben sich endgültig dem Widersacher, dem Teufel verschrieben. Und so kommen böse, schlimme Geschwüre. Ich weiß es nicht, ob es Geschwüre sind, die ihren Ursprung nehmen vielleicht in dem Mahlzeichen. Wisst ihr, das, wie es aufgebracht wurde, daraus bricht das Geschwür hervor. Vielleicht ist es dadurch, um ganz deutlich zu machen, den Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Strafe, der Plage, die kommt. Der zweite goss seine Schale aus auf das Meer. Zuerst wird die Erde geschlagen, die Menschen auf der Erde. Dann kommt das Meer dran. Und das Meer, es wurde zu Blut wie von einem Toten. Ich bin kein Mediziner. Ich weiß nicht, ob irgendein Mediziner unter uns ist. Ich weiß nicht, wie das Blut eines Toten aussieht. Aber es scheint etwas Ekliges zu sein. Jede lebendige Seele starb, alles, was im Meer war. Jede lebendige Seele starb. Es war schon einmal so, dass das Meer zu Blut geworden ist, in Kapitel 8, Vers 8 Wenn wir zurückschauen, sehen wir in Kapitel 8, Vers 8, die zweite Posaune. Dort wurde der dritte Teil des Meeres zu Blut. Es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Jetzt vollendet sich aber der Zorn Gottes. So wird das ganze Meer geschlagen. Das ganze Meer ist tot. Wir kriegen das schon hin ohne die Strafgerichte Gottes irgendwie, glaube ich. So wie wir dabei sind. Nein, neulich lief ja diese tolle Doku und der blaue Planet und da waren diese unglaublichen Bilder von riesigen Fischschwärmen und ja, geradezu Schwärmen von Delfinen und Walen. Und das war so irre, diese Bilder zu sehen. Diese Mengen und Massen von Tausenden und Abertausenden Tieren. Und so angegriffen unsere Meere schon heute sind durch Verschmutzung, so ist doch noch eine riesige Menge an Leben in diesem Meer zu finden heute noch. Wunder der Schöpfung Gottes. Aber an diesem Punkt wird Gott das Leben vollständig auslöschen. Das Meer wird wirklich tot sein. Wie wir sagen, das tote Meer, und da habe ich jetzt auch gelesen, selbst da findest du Leben drin. Also, obwohl das so salzig ist, ne, ist da trotzdem immer noch Leben drin. Hier wird wirklich alles abgestorben sein. Vers 4. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen und es wurde zu Blut. Also nicht nur das Meer, sondern alles Wasser. Die Grundlage unseres Lebens. Alles zerstört. Warum? Warum macht Gott das? Hier kommt die Erklärung. Ich hörte den Engel der Wasser sagen. Hier ist ein Engel für die Wasser zuständig. Gott hat einen Engel sozusagen die Oberzuständigkeit über die Wasser gegeben, dass die Wasser immer noch lebendig sind, dass das Wasser immer noch gut ist, dass wir es immer noch gebrauchen können, dass es immer noch Leben spendet bis heute, trotz allem, was wir so anrichten auf dieser Erde. Das ist einem Engel zu danken, der darüber wacht, über die Wasser. Ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der ist und der war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Erste wichtige Aussage ist, Gott, du hast recht. Das ist nicht böse, das ist nicht ungerecht, was du hier tust. Nein, es ist gerecht, es ist richtig. Du bist der Heilige und du richtest gerecht. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Krasses, hartes Urteil. Du hast das Blut vergossen. Du wirst es zu trinken bekommen. Wie wunderbar ist doch das, was wir heute Abend tun, oder? Wir trinken das Blut des Gerechten. Aber es bedeutet etwas anderes. Gott schenkt uns dieses Blut und schenkt uns damit Vergebung. Aber allen, die dieses Blut mit Füßen treten, sie werden das Blut trinken, was sie vergossen haben. Auf andere Weise, auf diese Weise, im Gericht. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Das klingt komisch. Hier wird als Erklärung sozusagen angeboten in der Elberfelder Übersetzung. Ich hörte, vom Altar her sagen. Der Altar spricht. Sieht, ich kann mir irgendwie so einen komischen Zeichentrickfilm vorstellen, wo dann plötzlich dieser Tisch anfängt zu reden.
Ja, Herr Gott, allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte.
Der Altar, auf dem Altar werden dargebracht die Opfer. Das Blut wird vergossen. Dies ist der Altar im Himmel. Auf diesem Altar wurde das Blut Christi dargebracht. In Ewigkeit. Ein für alle Mal. Zur Vergebung unserer Sünde. Und der Altar sagt, er kennt sich mit Blut aus. Mit Blutvergießen. Er kennt sich aus. Und er sagt, ja, Herr Gott, Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Was haben wir durch die Sünde in dieser Welt alles angerichtet? Wie viel Blut haben wir vergossen? Von Unschuldigen, von Heiligen und Propheten. Gottes Gerichte sind gerecht. Der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne. Und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat. Und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Die Sonne scheint jetzt wunderbar, ne? Wir genießen das alle, ihr seid alle so ein bisschen leicht angebräunt, mehr oder weniger stark, je mehr ihr im Freien euch getummelt habt. Die Wandersleute, die haben ordentlich Farbe abgekriegt, die haben natürlich sich nicht eingecremt, sind ja harte Burschen, harte Mädels und haben sich ordentlich verbrannt. Aber es ist noch glimpflich, oder? Ist doch noch nett. Ich weiß, mein Schwager, der hat mal als Jugendlicher echt, der hat das gebracht irgendwie, der ist draußen auf dem See im Sommer, ne, auf so einem Schlauchboot, ne, immer da so rumgepaddelt die ganze Zeit, ne? Oh, und sein Fleisch war richtig, das war richtig sichtbar geworden. So schlimm hat er sich verbrannt. Das war ganz schlimm. Die Sonne hat eine starke Kraft. Und Gott hat es so wunderbar eingerichtet, dass unsere Erde so einen Schutzmantel hat, die Atmosphäre, die genau das richtige Maß an Wärme durchlässt und gleichzeitig aber auch einen Schutz bietet, dass wir nicht verbrannt werden. Aber hier zieht Gott seinen Schutz weg. Und er lässt es zu, dass die Kraft der Sonne versenkt. Das ist so, Geschwister, wenn der heilige Gott, er ist ein verzehrendes Feuer. Und durch Christus, wenn du Christus anhast, dann bist du sozusagen in Watte gepackt oder in einem Schutzmantel gepackt. Wie irgendwelche Typen, die so super, die im Hochofen arbeiten und irgendwie so besondere Schutzkleidung haben. Du bist geschützt vor dieser extremen Energie. Wir dürfen als Kinder Gottes in der Gegenwart des Heiligen Gottes sein, der so voller Energie ist. Seine Kraft, seine Heiligkeit ist so eine starke Energie, die lässt uns vergehen. Deswegen sagen die Gläubigen, die Heiligen des Alten Testamentes, hey, wehe, ich vergehe, ich habe den Herrn gesehen. Das Angesicht des Herrn ist wie Feuer. Aber wir dürfen, weil unser alter Mensch gestorben ist mit Christus und wir Christus anhaben, können wir in die Gegenwart Gottes kommen. Wir sind geheiligt und dadurch können wir in der Gegenwart Gottes bestehen. Aber diese Menschen können nicht in der Gegenwart Gottes bestehen. Die Sonne verbrennt sie, brennt sie, sodass sie versenkt werden. Die Folge ist, dass sie, es ist noch nicht so weit, dass sie alle dabei sterben. Nein, sie leben, es ist Qual. Und was tun sie? Ihre Reaktion ist, sie lästern den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat. Es ist nicht der Teufel, der diese Plagen sendet. Es ist Gott, der diese Plagen sendet. Es ist das gerechte Gericht Gottes über die Sünde der Menschen. Und sie lästern den Namen Gottes. Sie sind an diesem Punkt nicht mehr bereit, Buße zu tun. Ihr Herz ist verhärtet. Sie können nicht mehr umkehren. Sie kriegen das nicht mehr hin. Sie sehen nur noch ihre Schmerzen, ihre Pein, erkennen aber nicht den Zusammenhang zwischen ihrer Sünde und dem Leiden, was ihnen zugefügt wird. Sie erkennen nicht, wie ihre Sünde diese Folgen hat. Sie erkennen Gott nicht, der sie auf so viele Arten und Weisen vorher versucht hat zu gewinnen. Lass uns das mal lesen in Römer 2. Römer 1 hat Paulus davon gesprochen, über den Zorn Gottes, der jetzt schon über die Menschheit ausgegossen worden ist. Wodurch? Dadurch, dass Gott sie einfach machen lässt. Okay, ihr wollt es nicht mit mir tun, ihr wollt nicht mir folgen, ihr wollt euch mir nicht unterordnen, ihr wollt mir nicht vertrauen und meine Wege gehen. Okay, dann geht eure eigenen Wege. Bitteschön, macht das mal. Gott hat sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Vers 29 von Kapitel 1. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, unverständige, treulose, ohne natürliche Liebe, unbarmherzige, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wisst ihr, die größte Gefahr für uns Menschen ist die Selbstgerechtigkeit. Und darin sind diese Menschen gefangen. Sie meinen, sie haben Recht und Gott hat Unrecht. Der aber, der Gott Recht gibt in seinem Urteil über die Sünde, der ist es, der die Gnade Gottes erfährt. Denn du tust dasselbe. Mangel an Sündenerkenntnis. Du checkst nicht, wie tief du selber in der Sünde gefangen bist. Du richtest andere, du zeigst mit dem Finger auf andere. Aber du bist selbst darin gefangen. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Gottes Güte, Geduld und Langmut, sie wollen uns zur Buße leiten. Und selbst an diesem Tag des Zorns ist Gottes Herz eigentlich immer noch, wollen sie nicht Buße tun, wollen sie nicht umkehren? Sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Darum geht es, Gott die Ehre zu geben. Ich bin ein Geschöpf und du bist der Schöpfer. Das ist das, wo Hiob hingekommen ist. Hiob ist durch große Schmerzen und große Leiden hindurchgegangen, aber er war ein Kind Gottes. Gott hat sich ihm offenbart als der mächtige Schöpfer über Himmel und Erde. Was hat Hiob angesichts des großen, mächtigen Gottes? Gott hat ihm nicht gesagt, was zwischen ihm und dem Satan gelaufen ist. Er hat ihm nicht gesagt, warum er leidet. Er hat ihm nicht gesagt, oh du armer Hiob, jetzt komm mal in meine Arme, ich tröste dich und jetzt. Nein, er ist ihm mächtig begegnet als der mächtige Schöpfer, der viel größer, viel weiser ist, als er jemals sein würde. Und als Kind Gottes, als jemand, der gerecht war, beugt sich Hiob und sagt, du hast recht, Gott, ich habe Unrecht. Und Gott erhebt den Demütigen aus dem Staub. Aber dem, der widersteht bis ans Ende, der wird den Lohn, den gerechten Lohn seiner Sünde bekommen. Vers 10. Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Jetzt wird mit der fünften Schale das Tier, der Antichrist, getroffen. Seine Herrschaft, sein Königreich wurde verfinstert. Das, was noch vorher in Herrlichkeit gestrahlt hat. Alle haben ihn angestaunt. Alle haben gesagt, boah, was Herrlicheres gibt es nicht auf Erden. Es wurde zu dem, was es eigentlich ist. Ein finsteres Reich. Gott hat es offenbart. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Was für ein furchtbarer Schmerz. Und es bleibt dabei. Es wird zweimal hier gesagt, wiederholt, dass sie lästern. Den Gott des Himmels. So wie Hiobs Frau gesagt hat. Verfluche doch Gott und stirb. Sie folgen dieser teuflischen Logik und tun nicht Buße. Und der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Die unheilige Dreieinigkeit hier nochmal in Aktion. Der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Diese drei unreinen Geister verführen die Könige des ganzen Erdkreises. Hier ist tatsächlich die Macht des Antichristen, die Macht des Teufels sichtbar in der Zusammenfassung aller Kräfte dieser Erde, aller militärischer Macht, die sich noch einmal zusammentun. Angesichts dieser Plagen, angesichts dieser, das ist wie beim Pharao, wisst ihr? Nach diesen 10 Plagen, was hat der Pharao gemacht? Er hat seine Soldaten zusammengesammelt und gesagt, in einem letzten Schlag werden wir sie doch wieder zurückholen. Wir werden sie doch unterjochen. Und während sie zum letzten Schlag ausholen, schafft Gott einen Weg durch das Meer, oder? Durch das trockene Meer. Hier wird Gott auch den Euphrat trockenlegen, um die Machthaber des Ostens einen Zugang nach Israel zu geben. Und es wird dieser Tag des letzten großen Krieges kommen, von dem verschiedene Propheten sprechen. Ich kann jetzt nicht auf die einzelnen Stellen eingehen. Wenn ihr eure alten Propheten liest, dann werdet ihr immer wieder auf den Tag des Herrn stoßen. Und da sind vielfach gerade zu dieser Stelle auch Bezüge zu dem Gericht Gottes über die Nationen. Und wir sehen das dann erfüllt, in Kapitel 19, Vers 19, da werden wir also noch drauf zu sprechen kommen. Wenn Christus sichtbar wiederkommt, an dem Punkt werden sich alle Nationen, auch die Deutschen werden dabei sein, Geschwister. Auch die Amerikaner werden dabei sein. Auch die Russen werden dabei sein. Und die Iraner werden auch ein ordentliches Wort mitreden. Und die Chinesen erstmal. Und die Inder auch. Wisst ihr, man ist so schnell dabei, das Böse in den anderen zu sehen, in den anderen Mächten. Der böse Trump, die bösen Amerikaner. Der böse Putin, die bösen Russen. Der böse Iran. Die anderen sind die Bösen. Aber wir selbst sind die Bösen. Wir selbst werden Teil dieser Invasion sein. Unser Land, unser Deutschland. Da gibt es keinen Grund, stolz zu sein. An dem Tag werde ich nicht stolz sein, ein Deutscher zu sein, sondern ich werde mich rühmen meines Herrn. Ich werde mich rühmen meiner Himmelsbürgerschaft. Und deswegen will ich heute damit schon anfangen. Ich bete für meine Regierung, dass so lange wie möglich noch sie Abstand halten von diesem gottlosen Weg, den die alle Nationen gehen werden. Aber es wird der Tag kommen, da wird es geschehen. Da wird nämlich die Gemeinde Gottes entrückt sein und keiner mehr beten für die Regierung. Da werden auch alle, die noch sich bekehren, hingeschlachtet werden. Und keiner wird mehr beten für die Regierung, dass sie Einsicht bekommt, dass sie gottesfürchtig ist. Und dann wird der Tag kommen, wo sie alle sich zusammentun. Endlich. Die ganze Welt vereint. Jetzt haben wir die Power. Die ganze Welt vereint und wir zeigen es diesem Gott, wie es beim Turmbau zu Babel war. Sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Jesus erinnert hier mittendrin in dieser Vision Johannes daran, wie wichtig es ist, nicht Teil dieser großen Koalition zu sein, sondern seine Kleider zu bewahren. Bereit zu sein, wenn Jesus kommt. Damit er nicht nackt umhergehe. Interessanter Bezug auf 1. Mose 3, oder? 1. Mose 2, am Ende heißt es, sie waren nackt und schämten sich nicht. Aber dann kam die Sünde und sie schämten sich ihrer Nacktheit. Nun aber sind wir bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Brauchen uns nicht mehr zu schämen unserer Sünde. Wir sind nicht mehr nackt. Wir haben Christus angezogen. So zieht jetzt als Heilige Gottes Erbarmen an. Die Liebe Gottes, das Wesen Gottes. Paulus sagt es beides. Er sagt, ihr seid schon heilig. Ihr seid geheiligt. Ihr habt Christus angezogen. Aber er sagt auch, zieht ihn an. Es ist aktiv. Hier ist auch Jesus. Bewahre deine Kleider. Bleib da drin. Bleibt in mir, sagt Jesus, und ich in euch. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Das ist das, warum wir das Abendmahl nehmen. Wir nehmen sozusagen Christus in uns auf. In symbolischer Weise. Wir denken daran, dass er in uns lebt. Dass er unsere Schuld getragen hat. Dass er unsere Schuld getilgt hat. Aber dass er auch in uns lebt. Dass er unser Herr ist und dass wir ihm gehören. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Wie gesagt, da kommen wir noch zu. Und der siebte goss seine Schale aus in die Luft. Und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Das klingt wie, es ist vollbracht, oder? Es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war. Ein so gewaltiges, so großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Nationen fielen und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes zu geben. Und jede Insel verschwand und Berge wurden nicht gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentner schwer fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder. Und die Menschen lästern Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Zum dritten Mal wird hier betont, dass die Menschen Gott lästern. Interessant, dieses große Erdbeben. Es wird dazu dienen, die ganze Erde wieder zu erschüttern, umzugestalten, wie wir das sehen in der großen Flut zu Noahs Zeiten. Petrus sagt dieser Vergleich, es wird sein wie bei der Flut Noahs. Hier sehen wir das auch. Die ganze Erde wird umgestaltet, umgeformt. Dieses Erdbeben geht wirklich über die ganze Erde. Es ist nicht an einem bestimmten Punkt und dann wird eine Großstadt bricht zusammen, sondern alle Städte werden zerstört. Alle brechen zusammen. Damit ist der Zorn Gottes erfüllt. Das, was jetzt noch kommt, in Kapitel 17 und 18, wird uns nochmal genauer gesagt, was es mit Babylon auf sich hat, wie dieser Fall Babylons vonstatten geht. Wir werden dann auch sehen, wie sich diese letzte Schlacht Gottes erfüllt, von der in der sechsten Schale die Rede war. Aber das ist der Abschluss des Zornes Gottes, der über die Erde ausgegossen wird. Und Gott sagt uns, bereite dich vor, wache und bewahre deine Kleider, damit du nicht nackt umhergehst und man deine Schande sieht. Erliege nicht der Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Bleibe im Blut und im Leib unseres Herrn Jesus Christus, im Bund unseres Herrn, den er geschlossen hat mit uns. Nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund seiner Gerechtigkeit sind wir gnädig angenommen. Vater, wir danken dir dafür, dass wir jetzt den Leib und das Blut deines Sohnes in uns aufnehmen können, essen können, trinken können. Und dass es Gnade ist, dass es ein gnädiges Geschenk von dir, das Passahlamm, was du geschlachtet hast, für uns, für dein Haus, als Familienvater. Vater, wir danken dir für diese Gnade, die du uns zukommen lässt, dass dem Gericht, wovon wir hier lesen, dem Zorn, der kommen wird über diese Erde, über die Sünde und alle, die an ihr festhalten, dass diesem Zorn die Gnade vorausgeht und dass wir jetzt hier sein dürfen und diese Gnade schmecken und sehen können in dir. So bitten wir dich, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, während wir dein Mahl nehmen. Dass wir voller Freude und Dankbarkeit dieses Mahl nehmen, dass wir singen, dir zur Ehre. Danke, dass wir jetzt schon im Himmel sind, in gewisser Weise. Und danke, dass wir diese Gnade des Himmels jetzt schon erleben dürfen und uns darauf freuen können. Stärke uns darin, dass wir darin bleiben, in deiner Gnade, dass wir deine Gnade nicht verachten, dass wir sie auch nicht, missbrauchen, sondern dass wir sie feiern und uns von dieser Gnade beherrschen und bestimmen lassen, deiner gnädigen Herrschaft. Wir loben und preisen dich und danken dir, dass du hier bist, um uns zu stärken in dieser Gnade. Amen.